SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Italien hat gefoltert, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und verurteilt das Land für eine blutige Razzia während des G8-Gipfels in Genua. Die Denkfabrik Avenir Swiss rüttelt an einer Säule der direkten Demokratie. Sie fordert mehr als 100.000 Unterschriften für eine Volksinitiative. Der amerikanische Kurierdienst FedEx will weltweit noch mehr Pakete ausliefern und greift dafür nach dem niederländischen Konkurrenten TNT. Und im Tagesgespräch um 1, vor knapp einem Monat hat der Wirbelsturm Pam die Südseestaaten Vanuatu und Tuvalu zerstört. Die Menschen leiden, auch unter der Angst vor dem Klimawandel. Wir sprechen darüber mit dem Schweizer Filmemacher Matthias von Gunten. Er hat lange auf Tuvalu gelebt. Im Studio heute Brigitte Kramer. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Italien wegen Folter verurteilt. Hintergrund ist die gewalttätige Polizeirazzia während des G8-Gipfels in Genua vor 14 Jahren. Das Urteil der Straßburger Richter fiel einstimmig. Auslandredaktor Joe Schelbert.
In der Nacht auf den 22. Juli 2001 hatten 400 Polizisten in Genua die Schule Dias Pertini gestürmt, in der Demonstranten gegen den G8-Gipfel ihr Nachtlager errichtet hatten. Nach Augenzeugenberichten schlugen die Beamten wahllos auf die Ruhenden in ihren Schlafsäcken ein und verletzten mehrere von ihnen schwer. Gefälschte Protokolle, die die Demonstranten als gewalttätig beschrieben, hatten den Sturm auf die Schule gerechtfertigt. Dafür sind in Italien auch schon mehrere Polizisten verurteilt worden. Doch eines der Opfer, ein damals 62-Jähriger, der am Sozialforum in Genua teilgenommen hatte und auch verprügelt worden war, klagte gegen den italienischen Staat. Der Straßburger Gerichtshof gab ihm nun Recht und verurteilte Italien wegen Folter und auch zu einer Buße. Zudem muss Italien dem Kläger 45.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
Joe Schelbert. Und nun zu weiteren Meldungen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Die liberale Denkfabrik Avenir Swiss schlägt vor, die Hürde der Unterschriftenzahl für Volksinitiativen zu erhöhen. Statt wie heute 100.000 sollen künftig 210.000 Unterschriften notwendig sein, um eine Verfassungsinitiative einzureichen. Das entspräche 4% der Stimmberechtigten. Weiter schlägt Avenir Swiss vor, dass künftig die Bundeskanzlei Volksinitiativen bereits vor der Unterschriftensammlung prüfen soll und festlegen, ob sie gültig sind oder nicht. Der US-Paketdienst FedEx baut sein Geschäft in Europa aus. Er übernimmt nach eigenen Angaben den niederländischen Logistikkonzern TNT Express. Der Übernahmepreis liegt bei 4,4 Milliarden Euro. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Der Detailhändler Coop und der Energiekonzern Axpo planen die erste öffentliche Wasserstofftankstelle der Schweiz. Sie haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen heißt. Die Wasserstofftankstelle soll 2016 eröffnet werden. Zu einem möglichen Standort gibt es noch keine Angaben. Autos, die mit Wasserstoff angetrieben werden, hinterlassen statt Abgasen Wasserdampf. Kinder würden einen nicht tolerierbaren Preis im Jemen-Konflikt bezahlen. Diese Meinung vertritt das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Seit dem 26. März seien mindestens 74 Kinder getötet worden. UNICEF geht aber davon aus, dass die Zahl wohl noch höher sein dürfte. In der UNICEF-Mitteilung ist zudem die Rede von über 100.000 Menschen, die ihr Zuhause wegen des Konflikts verlassen mussten. Die türkische Polizei hat nach den Schüssen auf den Mannschaftsbus des Fußballclubs Fenerbahçe Istanbul zwei Verdächtige festgenommen. Es soll sich um den Schützen und einen Komplizen handeln. Sie werden verdächtigt, am Samstagabend mehrere Schüsse auf den vollbesetzten Bus abgefeuert zu haben. Beim Vorfall wurde der Fahrer des Busses verletzt. Der türkische Fußballverband hat als Reaktion auf den Angriff Spiele abgesagt. Polen will wegen des Ukraine Konflikt seine Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad an der Ostsee besser überwachen. Gemäß dem polnischen Grenzschutz sollen entlang der 200 Kilometer langen Grenze 6 Beobachtungstürme gebaut werden. Zwischen Polen und Kaliningrad besteht ein reger visumsfreier Reiseverkehr. Letztes Jahr reisten über 3 Millionen Polen nach Kaliningrad und ebenso viele Russen nach Polen. Trotz scharfer Kritik von Opposition und Menschenrechtlern hat das Parlament in Malaysia ein neues Antiterrorgesetz beschlossen. Es erlaubt unter anderem die Inhaftierung von Verdächtigen ohne Anklage. Die Regierung warnt seit längerem vor einer zunehmenden Radikalisierung von Muslimen wegen der Konflikte in Syrien und Irak. Das neue Gesetz öffne der Willkür die Tür und sei ein Rückschlag für die Demokratie in Malaysia, kritisierten Oppositionsabgeordnete. Das Wetter: heute und morgen gibt es viel Sonnenschein. Die Temperatur erreicht im Norden heute mit Bise um 10 Grad, morgen gibt es etwa 14 Grad. Im Süden wird es morgen bis 20 Grad warm.
Uhr, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Sollte das Atomabkommen mit Iran definitiv zustande kommen, geriet auch die UNO-Atomaufsichtsbehörde in den Fokus, als Kontrolleurin in heikler Mission. Gewalt gehört im türkischen Fußball leider zur Tagesordnung. Doch Schüsse auf einen Mannschaftsbus, das schockiert auch die Hartgesottensten. Nach 2019 soll das AKW Mühleberg zurückgebaut werden. Keine einfache Aufgabe, ist das Material doch zum Teil hochradioaktiv. Wie es geht, zeigen uns die Deutschen. Alles ferngesteuert. Und sie trinken das Salzwasser, das sie umgibt, denn Trinkwasser haben sie nicht, die Menschen auf Vanuatu. Auch knapp einen Monat nach dem Wirbelsturm Pam ist die Not groß. Zuerst zu den provokativen Ideen von Avenir Swiss. 100'000 Unterschriften für eine Volksinitiative, das seien in der heutigen Zeit zu wenig, findet die liberale Denkfabrik Avenir Swiss. Das würden die Umsetzungsprobleme zeigen, zum Beispiel bei der Ausschaffungs- oder Zweitwohnungsinitiative. Avenir Swiss schlägt deshalb vor, die Hürde deutlich zu erhöhen. Doch die Vorschläge gehen noch weiter und sind entsprechend umstritten. Elmar Plotzer.
Ursprünglich sollten Volksinitiativen ein politisches Instrument für Oppositionsparteien und wichtige Minderheiten sein. Doch heute beklagen sich die Fachleute von Avenir Swiss, seien Volksinitiativen zu PR-Instrumenten von Bundesratsparteien und Werbeplattformen von kleinen Splittergruppen geworden. Die Zahlen bestätigen, es gibt immer mehr Volksinitiativen und immer mehr werden am Schluss tatsächlich angenommen, auch wenn sie schwierig umzusetzen sind. Lukas Rühli von Avenir Swiss will jetzt an der Unterschriftenzahl schrauben und argumentiert wiederum mit der Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts hätten fast 8% der Stimmbürger unterschreiben müssen, damit eine Initiative überhaupt zustande gekommen sei.
Auf dem Niveau waren wir mal. Unterdessen sind wir auf 1,9% gesunken. Und es ist letztlich nichts anderes als ein Kompromiss, wenn man sagt, okay, eine Verdoppelung wäre wahrscheinlich sinnvoll für die Verfassungsinitiative.
In Zahlen ausgedrückt, statt 100'000 Unterschriften soll es künftig für eine Volksinitiative 210'000 Unterschriften brauchen. Das wären 4% der Stimmberechtigten. Avenir Swiss geht mit ihren Forderungen aber noch weiter. Pro Abstimmungssonntag soll nur noch eine Volksinitiative zur Abstimmung kommen. Und künftig soll die Bundeskanzlei Volksinitiativen bereits vor der Unterschriftensammlung überprüfen und festlegen, ob sie gültig sind oder nicht. Rückwirkungsklauseln im Initiativtext sollen nicht mehr erlaubt sein. Und eine Initiative soll auch dann für ungültig erklärt werden, wenn sie gegen zwingendes Völkerrecht oder gegen die Einheit der Materie verstoßen würde. Lukas Rühli nennt ein Beispiel.
Bei der Ecopop-Initiative war es schon sehr fragwürdig, wo hier die Einheit der Materie gewährt ist, wenn man einerseits sagt, wir wollen nur 20'000 Bevölkerungswachstum pro Jahr in der Schweiz und wir wollen aber irgendwo im fernen Ausland noch Geburtenkontrolle verbessern. Also da ist der Zusammenhang schon nicht gegeben.
Es gehe nicht um eine Abschaffung, sondern um eine längerfristige Stärkung der direkten Demokratie, betont man bei Avenir Swiss. Aber die Vorschläge haben politisch einen schweren Stand. eine höhere Unterschriftenzahl, da gibt es große Bedenken aus allen politischen Lagern. Überhaupt sei es fraglich, ob Änderungen am Initiativrecht überhaupt möglich seien, sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Denn es sei die Krux,
dass eben jede Erschwerung des Initiativrechts genau vom Abstimmungsvolk auch gutgeheißen werden soll. Und die Frage ist, ob sich das Volk in seinen Volksrechten bestreiten lässt oder nicht.
Stark ist vor allem die Befürchtung, dass bei einer höheren Unterschriftenzahl nur noch finanzkräftige Organisationen und Parteien initiativfähig wären. Avenir Swiss hat mit ihren Vorschlägen heute eine öffentliche Debatte lanciert. Wenn sie damit einen Teil der Öffentlichkeit zum Nachdenken über die direkte Demokratie bringt, hat sie ein wichtiges Ziel schon erreicht.
Elmar Plotzer. Man kennt sie, die Lastwagen- und Frachtflugzeuge mit dem violett-orangen Logo FedEx. Der amerikanische Kurierdienst bringt Pakete und Express-Postsendungen in die ganze Welt. Nun will FedEx noch stärker werden. Der US-Konzern will den niederländischen Konkurrenten TNT übernehmen, für umgerechnet rund 4,6 Milliarden Franken. Klaus Bonanomi von der Wirtschaftsredaktion. Das Angebot liegt deutlich über dem durchschnittlichen Aktienkurs von TNT. Warum will FedEx so tief in die Kasse greifen?
Ja, dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist TNT eine gute Ergänzung zu FedEx. TNT ist vor allem in Europa und auch in Asien sehr stark vertreten. FedEx vor allem in ganz Amerika, Nordamerika und Lateinamerika ist zwar auch global tätig, aber hat dort noch gewisse Lücken. Und der zweite Grund, das Ganze ist ein Wachstumsmarkt. Einerseits wegen des E-Commerce, also Onlinehandel. Man bestellt im Internet, aber die Pakete müssen dann immer noch real zugestellt werden. Und auch in der globalisierten Wirtschaft von Unternehmen zu Unternehmen müssen zunehmend Bestandteile schnell weltweit geliefert werden. Und da sind auch diese Kurierdienste zunehmend gut im Geschäft. Nur um vielleicht eine Vorstellung von der Größenordnung zu haben. Allein FedEx schickt pro Tag mehr als 10 Millionen Sendungen auf Reisen.
Vor 3 Jahren wollte bereits der US-Kurierdienst UPS TNT übernehmen. Dieses Geschäft wurde abgeblasen, weil man nicht als realistisch ansah, dass die EU-Wettbewerbsbehörde zustimmen würde. Stehen die Chancen denn jetzt besser?
Da stehen die Chancen jetzt besser, und zwar aus einem einzigen Grund. UPS ist Weltmarktführer, und wenn UPS dann hätte TNT übernehmen können, wäre seine Dominanz noch größer geworden. Wenn nun aber FedEx und TNT zusammenspannen, dann erreichen sie zusammen etwa 4/5 des Umsatzes von UPS, werden also zu einem ähnlich starken Konkurrenten. Mit anderen Worten, der Wettbewerb könnte gestärkt werden, die Kunden könnten profitieren. So sagten es auch die Verantwortlichen heute von TNT und von FedEx an der heutigen Medienkonferenz. Es könnte sein, dass es Auflagen gibt für einzelne Länder in Europa, aber grundsätzlich hoffen FedEx und TNT doch, dass dieser Deal so durchkommen sollte.
Die Übernahmekandidatin TNT ist eine Partnerin der Schweizer Post. Diese arbeiten seit 15 Jahren zusammen. Was bedeutet die Übernahme für die Post bei uns?
Konkretes konnte mir dazu ein Sprecher vor kurzer Zeit noch nicht sagen. Man beobachte selbstverständlich, was hier vorgehe. Klar ist, auch die Schweizer Post braucht einen internationalen Partner für diese Kurier- und Express-Post-Dienstleistungen. Und logisch wäre es eigentlich, wenn FedEx nun TNT übernimmt, dass FedEx dann auch der Partner der Schweizer Post würde. Aber wie gesagt, da ist noch nichts entschieden. Wichtig vielleicht noch zu wissen zum Schluss, für Pakete, wo der Umsatz größer ist, fürs Paketgeschäft arbeitet die Post mit anderen Partnern zusammen global. Da ändert sich sicher nichts.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Zwar gibt es mit dem Iran noch kein rechtlich verbindliches Atomabkommen, aber mit der Einigung in Lausanne am Gründonnerstag sind zumindest die Chancen dafür gestiegen. Werden sich die Verhandlungspartner bis Ende Juni auch über die Details einig, dann wird das heiße Eisen nach Wien gereicht. Ab dann wird die UNO-Atombehörde IAEA im Rampenlicht stehen. Sie wird kontrollieren müssen, dass sich Teheran an die Vereinbarung hält. Eine große und heikle Aufgabe, das zeigt der Bericht von Fredrik Steiger.
Dass die IAEA im Fall eines Atomvertrags mit dem Iran die Schlüsselrolle spielt, ist nicht selbstverständlich. Grundsätzlich gibt es viele Varianten, um sicherzustellen, dass sich die Unterzeichner eines Abkommens auch daran halten. Bei den Atomabrüstungsverträgen zwischen den USA und Russland etwa kontrollieren sich die beiden Großmächte gegenseitig seit Jahrzehnten. Im Fall eines Atomvertrags mit dem Iran kommen jedoch nationale Überprüfungsmechanismen nicht in Frage. Das Vertrauen dafür fehlt. Teheran würde niemals amerikanische Inspektoren zulassen. Die USA wiederum würden sich gewiss nicht auf Aussagen und Erkenntnisse von beispielsweise russischen oder deutschen Kontrolleuren verlassen. Deshalb wäre diesmal die UNO-Atombehörde gefordert. Vorläufig ist sie außerstande zu bestätigen, dass der Iran sein Nuklearprogramm tatsächlich einzig für friedliche Zwecke betreibt, beklagt Generaldirektor Yukiya Amano seit langem.
We cannot say that all the activities in Iran is in peaceful purposes.
Ein Atomabkommen muss daher zwingend der IAEA mehr Inspektionsbefugnisse einräumen. Und zwar, anders als heute, überall im Land und jederzeit auch ohne Voranmeldung. Das wäre, wie Amano jetzt im US-Sender PBS erläutert, dann der Fall, wenn sich der Iran künftig an das Zusatzprotokoll zum Atomsperrvertrag hielte.
Iran need to agree to implement a powerful verification tool.
Denn genau dieses Protokoll gäbe der Atombehörde weitaus mehr Kontrollrechte, als sie bisher im Iran hat. Sie könnte künftig sogar die Militäranlage Parchin inspizieren, wo möglicherweise Tests mit Atomzündern durchgeführt wurden oder werden. Gerade weil der Iran in der Vergangenheit mehrfach getrickst und Teile seines Atomprogramms heimlich vorantrieb, sind rigorose Kontrollen absolut entscheidend, sagt der Abrüstungsexperte Guillaume Xavier Bender von der Denkfabrik German Marshall Fund.
Ein Prozess multilateral impliziert diese Ouvertüre. Donc effectivement, si l'IAEA demande cet accès.
Ansonsten bestünden auch in Zukunft Zweifel, und das wiederum wäre für Irans Verhandlungspartner nicht akzeptabel. Nicht für die USA, nicht für die Europäer, aber auch nicht für Russland und China. Die IAEA wäre heute imstande, diese Zweifel auszuräumen, wenn sie volle Handlungsfreiheit bekäme. Sie verfügt über die personellen und technischen Mittel und sie hat die nötige Akzeptanz auf allen Seiten. Die USA haben zwar unter Präsident George Bush im Zusammenhang mit angeblichen irakischen Atombomben der IAEA nicht vertraut. Völlig zu Unrecht, wie sich nachträglich herausstellte. Inzwischen steht Washington aber wieder voll hinter der Wiener Behörde. Dasselbe gilt für Teheran. Dort schilt man zwar gelegentlich den IAEA-Chef, weil er sich zu kritisch äußere, aber gleichzeitig hat der Iran stets verlangt, dass sich nicht der UNO-Sicherheitsrat mit dem Atomstreit befasse. Auch Teheran akzeptiert also die Autorität der UNO-Atombehörde.
13 Minuten vor 1. Der Fußball ist an seinem Ende angelangt. Das sagten die Verantwortlichen des türkischen Fußballclubs Fenerbahce Istanbul. Dies, nachdem Unbekannte am Samstag den Mannschaftsbus beschossen hatten. Der Busfahrer wurde verletzt, die Spieler kamen mit dem Schrecken davon. In den türkischen Medien wird die Attacke als «größter Skandal in der Sportgeschichte des Landes» bezeichnet. Inzwischen wurden zwei Verdächtige verhaftet. Ich habe den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul gefragt, was weiß man unterdessen über die Hintergründe dieses Anschlags?
Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen lokal geplanten und ausgeführten Anschlag gehandelt hat. Einer der Festgenommenen soll den Mannschaftsbus von Fenerbahce verfolgt haben und dann per Telefon, per Handy dem Schützen Bescheid gegeben haben, als der Bus sich dann der vereinbarten Anschlagsstelle meldete. Und so konnte der andere dann das Feuer eröffnen. Es handelt sich also um zwei Verdächtige, keine größere Organisation.
Im türkischen Fußball kommt es ja immer wieder zu Gewalt, aber Schüsse auf einen Spielerbus, das ist schon eine neue Dimension.
Die neue Dimension liegt darin, dass hier offenbar versucht wurde, eine ganze Mannschaft zu töten. Die Schüsse auf dem Bus wurden abgegeben, als der Bus gerade auf einer Brücke war, über einer Flussmündung am Schwarzen Meer. Der Plan war offenbar, den Busfahrer außer Gefecht zu setzen und dann den Bus abstürzen zu lassen, was natürlich eine tödliche Gefahr für alle Insassen gewesen wäre. Dem Busfahrer gelang es aber noch, das Fahrzeug abzubremsen. Deshalb ist nicht viel weiter passiert. Aber die Dimension liegt in diesem Mordversuch.
Wie reagiert denn nun der Fußballverband, der Fußballclub Fenerbahce? Es heißt, es wurden Spiele abgesagt.
Fenerbahce hat erklärt, man werde die Spieler nicht mehr aufs Feld schicken, bis der Anschlag nicht restlos aufgeklärt sei. Der türkische Fußballverband hat die Ligaspiele erstmal eine Woche ausgesetzt, unterbrochen, um den Behörden Zeit zu geben, den Anschlag aufzuklären. Es gibt aber noch Weiterungen, die bisher noch gar nicht richtig überblickt werden können. Möglicherweise wollen ausländische Teams nicht mehr so gerne in die Türkei kommen, wenn es hier so gewalttätig zugeht.
Nun gibt es ja auch bereits Spekulationen über die Hintergründe dieses Anschlags. Das heißt, die Attacke könnte ein Racheakt sein für Manipulationen in der Vergangenheit. In der Saison 2010-2011 soll Fenerbahce den Meistertitel erkauft haben. Ist das alles plausibel?
Es ist zumindest ein naheliegender Verdacht. Der Anschlag vom vergangenen Samstag ereignete sich ganz in der Nähe der Stadt Trabzon am Schwarzen Meer. Und der Erstliga-Club von Trabzon, nämlich Trabzonspor, der war im Jahr 2011 drauf und dran, die Meisterschaft zu gewinnen. Und Fenerbahce gewann damals, schnappte praktisch den Meistertitel weg, den Trabzonern, im letzten Spiel eigentlich nur durch Tordifferenz. Und damals soll Fenerbahce durch Schmiergeldzahlungen andere Teams dazu angehalten haben, schwach zu spielen. Die UEFA schloss damals Fenerbahce von der Champions League aus. Dennoch weigerte sich der türkische Fußballverband, Fenerbahce den Meistertitel abzuerkennen. Das hat die Leute von Trabzon sehr, sehr verärgert und seitdem sind die beiden Clubs tief verfeindet.
Es geht also auch um viel Geld. Wie weit reichen die Verstrickungen denn innerhalb des türkischen Fußballs? Sie gehen offenbar bis in die Politik.
Es gibt zumindest politische Aspekte in diesen mutmaßlichen Manipulationen. Der Vereinspräsident von Fenerbahce, Aziz Yildirim, ein steinreicher Bauunternehmer, der das da in der Saison 2011 alles gehandelt haben soll, der ist ein guter Freund von Präsident Erdogan und Yildirim argumentiert auch so ähnlich wie Erdogan. Er bezeichnet nämlich die Vorwürfe gegen seinen Club als Komplott des islamischen Predigers Fethullah Gülen und Fethullah Gülen ist eben auch der Erzfeind von Erdogan. Das heißt, hier gibt es eine ganz klare Parallele. Der Fenerbahce-Präsident schlägt sich quasi auf die Seite der Regierung.
Sagt Thomas Seibert, er ist Journalist in Istanbul. In 4 Jahren, 2019, soll das Kernkraftwerk Mühleberg bei Bern stillgelegt und dann abgebaut werden. Als erstes KKW der Schweiz. Doch wie geht das, ein Atomkraftwerk abbauen? Wie geht man mit dem gefährlichen, zum Teil hochradioaktiven Material um? Deutschlandkorrespondent Kaspar Selk hat es sich zeigen lassen in Obrigheim östlich von Heidelberg, wo gerade ein stillgelegtes AKW zerlegt wird.
Bauschutt wird entsorgt. Aber zuerst gemessen. Ein Rollband beginnt zu laufen, ein Korb voll Metallresten wird in einen Kasten hineingefahren. Dort drin wird der Inhalt des Korbes, einige Kilo Metallabfall, auf allfällige Radioaktivität geprüft. Wenn die Anzeige unter dem Grenzwert liegt, können die metallenen Rohrstücke im Korb aus dem Gelände weggebracht, wiederverwendet werden. Wenn nicht, gehen sie zurück, werden sie nachbehandelt. Freimessen nennt man diesen Prozess. Der allergrößte Teil, 98% des Materials, das hier beim Abbau der ganzen AKW-Anlage anfalle, sei unproblematisch, sagen die Verantwortlichen. Es stammt von Nebengebäuden, von Einrichtungen, die nicht mit dem Kern der Anlage in Verbindung gestanden haben. Dieser Kern, das Reaktorgebäude mit seiner runden Kuppel, steht immer noch da, mitten im Gelände. Das am stärksten radioaktive Material, die Brennstäbe, sind zwar schon seit langem daraus entfernt, aber der Reaktor, die Hülle, in welcher während 3 Jahrzehnten Kernreaktionen abliefen, der steckt da noch drin. Ein rund 7 Meter hoher Kessel mit vielen Innereien und mit einer umgebenden schützenden Betonhülle. All dies ist von Radioaktivität durchdrungenes Material, das nicht von Menschenhand zerlegt werden kann. Die Strahlung ist zu hoch. Das alles zerlegt und verpackt man ferngesteuert, erklärt uns Michael Hillmann im Gebäude direkt neben dem Reaktor.
Wir haben diesen zentralen Leitstand und führen von hier die Zerlegung durch.
Von dieser Kommandozentrale aus wird gesteuert, was nebenan im Reaktor geschieht. Dieser zentrale Leitstand besteht aus einer Art Kommandopult mit 5 nebeneinander liegenden Arbeitsplätzen, darüber 10 Bildschirme. Vor dem mittleren Arbeitsplatz, erklärt Hillmann, der für die Zerlegung des Reaktors verantwortliche Ingenieur.
Wir stehen hier genau vor dem Bedienpult für den sogenannten Geräteträger. Der führt die Zerlegewerkzeuge. Der kann so ein CAMC-Schwert führen und im Unterwasserbereich einführen.
Dieser Geräteträger ist ein Roboterarm innerhalb des Reaktors, der von hier, vom Nebengebäude aus, bedient wird. Das CAMC-Schwert, das von diesem Roboterarm geführt wird, ist eines von verschiedenen Werkzeugen, mit denen der Reaktor und sein Inhalt zersägt werden. Und dies eben unter Wasser. Das Wasser schirmt die Radioaktivität ab. Alle Zerlegearbeiten finden mindestens 5 Meter unter der Wasseroberfläche statt. In der Leitzentrale werden auch die Kameras bedient, die gebraucht werden, damit man überhaupt sieht, was man da im benachbarten Reaktor unter Wasser schneidet. Hier wird auch der Kran gesteuert, welcher die speziellen Verpackungskisten heranführt, in welche die zerkleinerten radioaktiven Teile dann hineingelegt und verschlossen werden. Funktioniert das wirklich? Natürlich, antwortet Jörg Michels. Er ist bei der Betreiberfirma ENBW verantwortlich für das gesamte Kernkraftgeschäft. Man sei schon weit vorangekommen mit der Zerlegung des Reaktors.
Die Einbauten dieses Reaktordruckbehälters, in dem früher die Brennelemente standen, sind bereits komplett zerlegt und verpackt. Ebenso der Deckel dieses Reaktordruckbehälters. Und momentan finden die Vorbereitungen statt, um dann noch im Verlauf dieses Jahres auch den Reaktordruckbehälter selbst komplett zu zerlegen.
Technisch sei das eigentlich gar kein so großes Problem, meint Ingenieur Hillmann. Die reinen Zersäge- und Verpackungsarbeiten des Reaktors dauerten für sich allein genommen nur etwa 2 Jahre. Viel aufwendiger seien die ganzen Planungs- und Bewilligungsarbeiten. Hillmann zeigt uns einige Computerdarstellungen von Details des Reaktors.
Wir haben den gesamten betroffenen Bereich von den zu zerlegenden Teilen, Reaktor und Einbauten, nachgebildet und haben sämtliche Zerlegungen, Verpackungen und Handhabungen damit nachspielen können. Jeden Handgriff.
Jede Schneidebewegung, jede Verpackung für jedes Teil sei im Voraus geplant, vorgeschrieben und den Behörden zur Bewilligung vorgelegt worden. Auch Eventualitäten. Was muss wie geschehen, falls was schiefläuft? Diese Planung, die verschiedenen Bewilligungsverfahren nehmen sehr viel mehr Zeit in Anspruch als der eigentliche Abbau. Dieser Abbau des gesamten Kernkraftwerkes, aller Anlagen und Gebäude, dauert insgesamt rund 20 Jahre. Und kostet etwa 800 Millionen Euro, wenn alles rund läuft. Bei einem anderen AKW in Stade hat sich ein Problem ergeben. Dort dauert das jetzt alles 3 Jahre länger und kostet über 1 Milliarde. Vom Material, das anfällt, bis hier nur noch eine grüne Wiese übrig bleibt, sei insgesamt nur 2% radioaktiv, sagen die Betreiber. Davon könne die Hälfte gereinigt, freigemessen und wiederverwendet oder auf normale Deponien gebracht werden. Die andere Hälfte, das sind immer noch 2700 Tonnen radioaktives Material, werden verpackt und gehen in die Endlagerung. Nur, die gibt es noch nicht. Noch nicht für mittelradioaktive Abfälle und noch längst nicht für hochradioaktive. Einstweilen wird einfach alles zwischengelagert. Der Abfall ist immer noch das allergrößte Problem. Nicht nur beim Betrieb, sondern eben auch, wenn es um den Abriss eines Atomkraftwerkes geht.
Der Bericht von Kaspar Selk. Vanuatu, das Südseeparadies im Pazifik. Vor knapp einem Monat hat Wirbelsturm Pam alles zerstört. Seither kämpfen die Leute dort buchstäblich ums Überleben. Denn auf Vanuatu geht das Trinkwasser aus. Hilfsorganisationen sind gefordert. Wie groß das Problem ist, schildert Einsatzchef Marc Leroux von der Organisation ADRA im Beitrag von Urs Welterlin.
Wasser. Es scheint fast absurd, dass in Vanuatu, mitten im Pazifik, der Mangel an Wasser das größte Problem ist. Marc Leroux hat schlechte Nachrichten.
So yesterday we started getting reports communities are having to start to drink salt water because they have no fresh water anymore.
Gestern habe er Berichte gehört, dass die Menschen in einigen Dörfern gezwungen seien, Salzwasser zu trinken, denn sie hätten kein Trinkwasser mehr. Der Wirbelsturm Pam, der Mitte März über den Inselstaat herfegte, ist nicht nur für den Tod von gut 2 Dutzend Menschen verantwortlich und für viele Verletzte. Er hat auf vielen der rund 80 Inseln lebenswichtige Infrastruktur zerstört. Gebäude, öffentliche Anlagen und vor allem die Wasserversorgung. Pumpen, Quellen, Tanks, Reservoire. Hilfsorganisationen seien jetzt daran, die vom Wassermangel besonders betroffenen Gebiete zu erreichen.
It's really difficult. At the moment we have the Australian and the New Zealand military here and they are helping a lot the inter-island movement.
Es sei sehr schwierig. Die neuseeländische und die australische Armee würden jedoch mit dem Verkehr zwischen den Inseln helfen. Es wird vor allem geflogen, denn nicht nur ist der für Reisende zwischen den Inseln entscheidende Schiffsverkehr noch immer größtenteils unterbrochen. Der Seeweg dauere schlicht zu lange.
Just to get to one of the islands, it's a day to get a boat there.
Schon nur um per Boot auf eine der näher gelegenen Inseln zu kommen, müsse man einen Tag lang fahren. In einige Gebiete werden nun Kanister mit Trinkwasser gebracht, aber das sei natürlich keine langfristige Lösung. Wasser ist in den zerstörten Dörfern nicht nur zum Trinken lebenswichtig, es ist überlebenswichtig, auch aus Gründen der Hygiene. Auf einer Insel sei es eben zu einem Ausbruch von Bindehautentzündung gekommen, eine von vielen Krankheiten, die auf einen Mangel an Hygiene und Waschmöglichkeiten zurückgeführt werden können. Ansonsten käme es nun vermehrt zu Verletzungen, die mit dem Wiederaufbau zu tun haben.
You see a lot of people with cut hands and stuff like that from I'm guessing roofing iron that was moving around and they're having to deal with that.
Die Hilfsorganisationen sehen häufig Schnittverletzungen von Händen, offenbar als Folge der Arbeit mit Wellblechplatten, wie sie in Vanuatu als Dächer verwendet werden. Wellblech aber ist nach wie vor ein Luxus. Die meisten Obdachlosen seien froh, wenn sie eine Plastikfolie hätten. Folien seien nebst Wasser und Nahrungsmitteln das Wichtigste, das Hilfsorganisationen auf die abgelegenen Inseln bringen könnten.
Because all the roof structures are gone. Even if it does rain, there's no ability to capture that rain.
Da es kaum noch Dächer gäbe, hätten die Menschen keine Möglichkeit mehr, das Wasser zu sammeln. Selbst dann, wenn es in Strömen regnet.
Urs Welterlin. Die Folgen des Wirbelsturms Pam sind auch Thema im Tagesgespräch mit dem Schweizer Filmemacher Matthias von Gunten. Für seinen Doc-Film «Tule Tuvalu» hat er längere Zeit auf Tuvalu gelebt. Er ist unser Gast im ersten und vierten nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricca.
Die italienische Polizei hat Foltermethoden angewendet bei einem Einsatz am G8-Gipfel von 2001 in Genua. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Italien muss dem 62-jährigen Kläger nun 45.000 Euro Entschädigung bezahlen. Künftig sollen nicht mehr 100.000, sondern 210.000 Unterschriften nötig sein, um eine Verfassungsinitiative einzureichen. Das schlägt die liberale Denkfabrik Avenir Suisse vor. Die neue Unterschriftenzahl entspräche 4% der Stimmberechtigten. Im Jemen-Konflikt sind seit Ende März mindestens 74 Kinder getötet worden. Davon geht das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF aus. Über 100.000 Menschen hätten ihr Zuhause wegen des Konflikts in Jemen bisher verlassen müssen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.